Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.
Hier ist das Freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Input ist gleich Output. Am Mikrofon für euch ist Dirk Rühl und heute sage ich herzlich willkommen der Ernährungsberaterin Ellen Stelzig.
Hallo Herr Rühl.
Hallo Frau Stelzig. Schön, dass Sie hier ins Studio gefunden haben. Haben Sie es denn gut gefunden hier, das Studio?
Ja, das habe ich gut gefunden. So als Kassellänerin ist das kein Problem.
Hier ist immer hier die Unterscheidung, ja, Kasseler, Kassellaner und Kassellänner.
Genau. Ja, das ist auch für die Nordhessen ganz wichtig.
Das stimmt. Da musste ich erst lernen, wie ich hierher gekommen bin. Ich komme ja gebürtig aus dem Vogelsberg. Ja, bevor wir vielleicht mit dem Interview anfangen, wer ist denn Ellen Stelzig?
Ist im Bereich der Gesundheit tätig, insbesondere im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Mir ist es ganz wichtig, den Menschen ganzheitlich im Mittelpunkt zu sehen und dadurch auch insbesondere in Betrieben gesundheitsoptimiertes Arbeiten umzusetzen.
Wie sind Sie denn in die Gesundheitsbranche denn gekommen?
Ursprünglich bin ich Hauswirtschaftsmeisterin und habe dann, es gibt halt Ereignisse im Leben, bin dann in das Gesundheitshandwerk gekommen, bin über 20 Jahre selbstständig im Gesundheitshandwerk gewesen und vor einigen Jahren, wie das vielleicht manchen auch so getroffen hat, bin ich einfach morgens, konnte ich nicht mehr arbeiten, Burnout und somit habe ich mich dann auch umorientiert, dass ich jetzt also auch selbstständig wieder arbeite und Betriebe berate.
Also da musste mal ein Misserfolg im Leben kommen, ein großer Schlag im Leben kommen, um zu sagen, jetzt geht's woanders dahin.
Genau. Und das war bei mir auch so, ich war über die Jahrzehnte einfach in einer gewissen Mühle drin, auch eine gewisse Routine. Ja, und dann kam sozusagen dieser Misserfolg oder diese Grenze, die mir aufgezeigt hat, okay, es gibt auch einen anderen Weg.
Es ist ja oftmals so im Leben, dass man ein Ereignis braucht, ja? Manchmal ein positives Ereignis, aber oftmals ein negatives Ereignis, was da irgendwie passiert. Manchmal geht ein Betrieb insolvent, manchmal kommt eine Krankheit, manchmal passiert ein Unfall oder in der Familie passiert irgendwas, um dann wirklich das Leben wieder so zu ändern. Und nach einer gewissen Zeit, was ich immer wieder in Coachings feststelle und was ich auch sehr, sehr viel feststelle hier in der Radiosendung, was die Leute mal sagen, ein Glück, sagen die oftmals, ist mir das damals passiert. Ja, dieses negative Ereignis, sonst würde ich heute da nicht stehen, wo ich heute stehe. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das stimmt. Wenn man in dem Prozess drin ist, oder bei mir war es halt so, in dem Prozess des Burnouts, da war es natürlich für mich ganz, ganz schwierig zu erkennen, warum bin ich jetzt da rein? Diese Selbstzweifel, die halt auch sind. Warum passiert mir das? Warum bin ich so krank? Warum komme ich nicht mehr in die Reihe? Aber im Laufe der Zeit war es doch das Beste, was mir mein Körper, mein Geist, meine Seele antun konnten, zu sagen, jetzt kannst du endlich das machen, was dir immer schon mal Spaß gemacht hat.
Ja, wo man die Möglichkeit einfach mal hat, vielleicht doch wieder mal drüber nachzudenken, wo man dann mal raus aus dieser Mühle ist, aufstehen, arbeiten gehen, noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten zusammen, zu Hause immer noch zu machen und dann sich wieder abzulegen und am nächsten Morgen geht es wieder los beim Aufstehen, Arbeiten gehen, abends wieder ablegen, ja schon manchmal schon schlafen, bevor das Kopf aufs Kopfkissen kommt und sich dann nur mal aufs Wochenende freuen und gerade wenn halt so ein Schlag auch manchmal im Leben kommt, hat man auch wieder mal Zeit, drüber nachzudenken, wo steht man, wo will man letztendlich hin, die Zeit, die vielleicht sonst im Leben nicht da ist oder die man sich vielleicht auch sonst im Leben ab und zu mal einfach nicht nimmt.
Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil wenn man in dieser Routine drin ist, oder ich war in der Routine drin, naja, wie Sie es eben schon gesagt haben, ne? Morgens aufstehen, man arbeitet, man kann es, legt sich abends hin. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, die Auszeiten, die im Prinzip zwischendurch während Stresszeiten notwendig sind, die sollte man sich auch nehmen, weil vielfach verdrängt man ja auch das, was einen stresst oder was einen nicht entspannt.
Das stimmt. Ja, gibt es ja auch die eine oder andere Pille dafür oder ein Tablettchen. Dann hilft das wieder, ja, dann merkt man das wieder, da wird irgendwas wieder ausgeschaltet und dann geht es wieder mit weiter. Und heutzutage muss man ja auch in vielen Bereichen stark sein und man darf ja auch in verschiedenen Bereichen, das ist zumindest so, was viele ja mal im Kopf haben, auch keine Schwäche zeigen, ja, sondern es kommt ja immer darauf an, nach außen hin stark zu sein. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer auch bei uns Männer gegenüber von Frauen, obwohl Frauen jetzt auch schon ganz schön nachgezogen haben, was das Thema Starksein angeht. Aber als Mann, dann hat man nichts, außer dass dann irgendwann vielleicht mal auch ein Herzinfarkt oder sowas dann kommt. Aber dann sagt er dann, wie viel hast du schon gehabt? Na, 3 Bypass oder so.
Ja, damit kann man dann auch wieder als Mann prahlen. Je mehr, desto besser. Aber ob das Sinnvolle ist, ich bezweifle es. Muss
jeder für sich selbst entscheiden zum Schluss oder am Ende des Tages, ja. Ja, was machen Sie denn genau als Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement?
Also mein Schwerpunkt ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Was sich jetzt natürlich erstmal so anhört, sind wir im Betrieb alle Gaga oder Balla-Balla und bei uns haben sie noch alle Tassen im Schrank. Aber es geht darum, der Gesetzgeber hat das Arbeitsschutzgesetz geändert zum 01.01.2014. Und zwar, er verlangt von den Unternehmern nicht nur die Tätigkeit zu bewerten und zu dokumentieren, sondern auch die Belastungen, die von außen auf den Arbeitnehmer einwirken. Hat den Hintergrund, dass die Sozialversicherungsträger in den letzten Jahren die Erkrankungen, insbesondere was den Burnout betrifft, dass die Sozialversicherungsträger unheimlich viel Kosten hatten, bei denen sie gesagt haben, irgendwie müssen wir die minimieren. Und gerade was so den Burnout betrifft, durch gewisse organisatorische Maßnahmen und auch Verhältnisänderungen in Betrieben lässt sich das reduzieren.
Ja, da werden wir noch ganz genau drüber, auch noch in der Sendung drüber sprechen. Also, was gibt es für Tipps, ja, für die Gesundheit? Für das Jahr 2016 hat ja gerade angefangen. Viele Menschen haben ja auch noch gute Vorsätze für dieses Jahr. Der eine oder andere hält es vielleicht jetzt auch noch durch. Heute am 7. Mal gucken, wie es die nächste Woche ist, was das Thema gute Vorsätze das angeht. Ja, und vor allen Dingen auch viele Tipps, was die Leute ja auch betrieblich für ihre Gesundheit machen können. Aber bevor wir zu den Tipps kommen, hören wir erst ein bisschen Musik und der erste Titel heute kommt von Lena.
What if all the chips were down and you feel you hit the ground and the truth is to be found. There's a place where we can go when the time has come, we know it's engraved inside our soul. Here's to being braver, here's to better days, we are standing stronger. Let's
Wieder zurück hier in der Sendung. Input ist gleich Output. Und heute habe ich als Gast hier in der Sendung mit drin die Ernährungsberaterin und Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement, Ellen Stelzig. Und wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, wer Ellen Stelzig ist, ja, und was sie genau auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement machen. Und da ist die nächste Frage an Sie. Was ist denn so der erste Schritt, wenn Sie in Betrieb mit reinkommen? Was machen Sie da als erstes?
Also als erstes gehe ich mal davon aus, wenn ich im Betrieb bin, dass der Chef, die Chefin, die Führungskraft auch einen Bedarf für mich sieht. Dass sie also den Mut hat zu sagen, ja, mir ist die Gesundheit meiner Mitarbeiter auch wichtig. Das Vorgehen, was ich mache, wir sprechen erstmal auch darüber, wo sind gewisse Punkte im Betrieb, die verändert werden sollen oder zum Beispiel, nehmen wir einfach mal, erhöhter Krankenstand, der jetzt reduziert werden soll. Wir machen ein gewisses Konzept und entsprechend danach erarbeite ich dann einen Plan.
Also Sie machen als erstes, wenn Sie reinkommen, erstmal eine Analyse, gucken, wo steht denn da der Betrieb, und dann ist auch die erste Kennzahl, was Sie gerade eben gesagt haben, wo Sie erstmal drauf gucken, was das Thema Krankheitsstand angeht.
Genau, genau. Weil gerade so der Krankheitsstand, vieles ist vermeidbar. Wir wissen es so, die psychosomatische Rückenproblematik, die in ganz, ganz vielen Betrieben einfach auch vorherrscht.
Sind das auch so die meisten Krankheiten zurzeit, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, das Thema Burnout, psychosomatisch oder auch die Sachen mit Rücken oder was ist noch so oft auf den Top 3?
Ja, also Burnout oder halt so diese psychischen Belastungsstörungen, man fühlt sich halt nicht gut, so die depressiven Phasen oder auch Rücken, wie Sie sagen, diese psychosomatischen Sachen, die sehe ich schon relativ häufig, denn Unfälle in dem Sinne, da ist in ganz vielen Betrieben der Arbeitsschutz ganz weit vorn. Da haben die Berufsgenossenschaften eine tolle Arbeit geleistet. Das ist eher weniger. Aber all das, was mit Geist, Körper und Seele zu tun hat, ist leider auf dem Vormarsch.
Das heißt doch, meistens passiert ja auch mal dann ein Unfall, wenn wir bei Unfällen sind, wenn irgendeine Regel da nicht eingehalten wird, wenn irgendein Schutznetz mal in der Maschine mit dran ist, ja, oder irgendeine Schutzkleidung nicht getragen wird oder an irgendeinem Ablauf sich nicht dran gehalten wird, dass dann ja es meistens zum Unfall kommt. Zurück zu den Krankheiten. Was sind so die Ursachen dann dafür, dass gerade in den letzten Jahren das ja immens nach oben gegangen ist, was das Thema ja Burnout oder psychosomatisch angeht?
Da sehe ich in den Betrieben ganz häufig einen gewissen Leistungsdruck, je nach Größe des Betriebes, der von ganz oben, von der obersten Ebene nach unten weitergegeben wird. Und was ich dementsprechend halt einfach auch sehe, die mangelnde Arbeitsorganisation. Ich sag mal, klassisches Beispiel, der Vorgesetzte sagt seiner Mitarbeiterin, machen Sie das mal bis morgen und legt ihr ein paar Papiere auf den Tisch. Ja, konkrete Anweisung. Was ist morgen? Da sind wir wieder in der Kommunikation. Und die Mitarbeiterin, wenn sie das halt häufiger erlebt, ja auch einen gewissen Frust hat und sagt, ja, ist mir doch egal, soll er doch irgendwann sehen. Und das kommt wieder auf die Seele und so sind wir wieder in dem Kreislauf.
Es ist auch viel mit einer Ursache, was ich aus vielen Gesprächen mit rausgehört habe, je nachdem, wie der Betrieb organisiert ist, dass viele Unternehmer oder viele Firmenvorgesetzte eine 100% Auslastung haben wollen. Und wenn man 100% Auslastung hat, meistens ist es zu einer 120 oder zu 150% Auslastung kommt und vieles gar nicht mehr zu schaffen ist.
Genau, das sehe ich halt auch. Gerade auch vom Betriebswirtschaftlichen sagt man ja 100% Auslastung. Im Prinzip geht nicht. Wir müssen mit gewissen Krankheitstagen, Feiertagen, Urlaubstagen, müssen wir sowieso mit 85% rechnen. Und das ist genau das, was Sie eben sagten. 100% will man erreichen, also muss man 120 oder 150% geben. Geht vielleicht mal in Ausnahmefällen. Aber nicht auf Dauer, nicht ständig, nicht permanent und nicht grundsätzlich.
Ja, ich glaube insgesamt dieses Denken, was dahingehend vorherrscht, zu diesen 100%, habe ich jetzt ein ein nettes Buch demnächst mir vorlesen lassen. Ich höre viele Hörbücher und das hieß Schwarmdumm, dieses Buch. Und das war sehr interessant beschrieben gewesen. Und zwar ging es dann darum, dass es ein Unternehmer, der ein Lebensmittelgeschäft hat, seine Kassenmitarbeiter beobachtet hat und hat die Auslastung mit gesehen von diesen Kassenmitarbeitern. Und die waren erst bei 60% und der Laden lief gut. Die Leute sind gut immer bedient worden. Und dann hatte er immer weniger Kassenmitarbeiter angestellt, sodass die dann auf 80 und auf 90% kamen. Jetzt weiß man natürlich, im Lebensmittelgeschäft, es gibt Zeiten, da kommt fast gar keiner. Und es gibt Zeiten, dann sind sie alle da. Also zumindest hat man das Gefühl, ja, dass alle immer da sind. Und dann konnten die Leute natürlich nicht schnell genug bedient werden. Hat dann zur Folge gehabt, dass er zwar eine annähernd 100%ige Auslastung von den Kassenmitarbeitern hat, aber dass viele Kunden einfach wieder gegangen sind. Und dieses Thema, ja, Schwarmdumm. Bei einer Kasse kann man es vielleicht noch verstehen, aber wo es ja auch gemacht wird, ist ein Thema Gesundheitsbereich, ja, in Krankenhäusern. Ja. Hat er auch mit beschrieben, diesen Bereich. Gesagt hat, wenn man nur 100%ige Auslastung vom Arzt hat, dann wird es spannend für einen Arzt. Ja? Da kommt der Rettungswagen rein, hat einen Herzinfarkt und meiner ist der Finger ab. Dann ist die Frage, mach ich erst einen Herzinfarkt oder erst einen Finger? Wer muss jetzt warten? Ja? In der Warteschlange kann man noch warten, da kann man nicht warten. Und ich fand das sehr plastisch, sehr gut dargestellt, um das einfach einmal bewusst zu machen, weil wenn man im Büro sitzt, dann ist vielleicht nur ein Stapel Papier da und da sind jetzt keine Kunden, die in der Schlange stehen oder Patienten, die auf dem Flur verbluten.
Ja, genau, genau. Also dieses Sachliche, nur nach Kennzahlen zu gehen, wie Sie es eben gesagt haben, so nun, dann 60%, 80%, ist vielleicht in manchen Fällen sinnvoll, ganz klar. Aber hinter diesen Kennzahlen steckt ja auch immer ein Mensch, ein Mitarbeiter. Und mein Credo ist, die wichtigste Ressource in einem Betrieb ist der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin. Und wenn es denen gut geht, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie gesund sind, dann sind sie auch bereit, für den Betrieb etwas mehr zu geben und zu sagen, okay, dann packen wir es einfach mal an, was letztendlich auch dem Betrieb selbstverständlich bessere Produktivität gewährleistet und einfach auch den Wettbewerb verbessert. Das ist das, was ganz viele Unternehmer, Führungskräfte leider noch nicht erkannt haben.
Ja, ich denke, die Zahlen geben es ja auch viel von sich. Allein wenn man auch mal in dem anderen Bereich, im Bereich, wo ich ein bisschen mit tätig bin, wo ich immer gucke nach der emotionale Bindung zum Unternehmen. Und da gibt es ja auch eine Gallup-Studie, die herausgefunden hat, dass 17% der Menschen keine emotionale Bindung zum Unternehmen haben. 67% eine geringe emotionale Bindung. Also geringe emotionale Bindung heißt Dienst nach Vorschrift. Ich komme morgens um 7 Uhr, ich gehe aber mittags auch um 4 und um 3:45 mache ich mir schon Gedanken, ob ich noch einen neuen Arbeitsvorgang anfange oder ob ich einen Schreibtisch aufräume, dass ich dann pünktlich auch wieder mit draußen bin. Es sei denn, das ist natürlich einer deiner Ecken, der sagt, hier bis 16 Uhr wird aber hier noch was gemacht, dann sieht es ein bisschen was anderes da aus. Aber trotzdem sind die Leute meistens bis 16 Uhr wieder weg, aber im Kopf schon um 3:45 15.45 Uhr schon abgeschaltet. Und dann bleiben ja nur noch um die 16%, vielleicht sind es noch ein paar mehr, ein paar weniger, die eine hohe emotionale Bindung haben. Und was das letztendlich für den Betrieb ausmacht, wenn die Mitarbeiter morgens wieder aus dem Bett rausfliegen, jetzt haben wir wieder das neue Jahr, wenn die jetzt hier am Montag wieder rausgeflogen sind oder der eine oder andere vielleicht noch die erste Woche Urlaub hat, am nächsten Montag wieder mit rausfliegen und freuen sich schon auf die Arbeit und sagen, jetzt können wir wieder Spaß haben eine ganze Woche. Das macht natürlich immens was aus. Das kann man, glaube ich, in Geld schlecht beziffern, was da zum Schluss übrig bleibt.
Ja, das stimmt. Das sehe ich ganz genauso. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass Mitarbeiter sich gönnen dürfen, auch Spaß an der Arbeit zu haben. Das bedeutet ja nicht, dass man mit Räucherkerzen irgendwo auf den Tischen rumtanzt. Aber einfach zu sagen, ich freue mich auf die Arbeit. Viele sehen ihren Beruf als Berufung und all das, was mir Spaß macht, das mache ich ja auch gerne. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, bloß auch Überstunden oder mangelnde Organisation dürfen halt auch nicht die Regel werden. Denn das sind einfach diese ganz, ganz großen Krankheitsposten in einer Firma, die sich ganz häufig mit kleinen Dingen wie besserer Arbeitsorganisation, anderer Kommunikation reduzieren lassen und was den Betrieb auch wieder nach vorne pusht.
Was ist denn der nächste Schritt?
Der nächste Schritt, den ich mache, ist, dass wir gezielt uns eine Maßnahme erarbeiten oder dass mir auch gesagt wird, daran würde ich was ändern. Zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Krankenstand, wenn mir ein Chef, ein Vorgesetzter, eine Führungskraft sagt, ich finde, mein Krankenstand im Betrieb ist viel zu hoch, was können wir tun? Klar, im Vorfeld die Analyse und ich arbeite persönlich gerne mit Fragebögen, denn die dienen letztendlich auch zur Dokumentation der psychischen Belastung am Arbeitsplatz gemäß des Arbeitsschutzgesetzes, sodass auch der Arbeitgeber sich entsprechend halt auch absichern kann. Die Fragebögen habe ich von verschiedenen Themenbereichen über Belastung der Mitarbeiter, wie fühlen die sich persönlich belastet oder wie ist die Arbeitsorganisation. Und das sind Sachen, die mache ich ganz individuell für den Betrieb.
Das heißt also, denn die Mitarbeiter sind dann auch mit gefordert, dann diese auch mit auszufüllen oder macht das nur der Chef und sagt, ja, alles gut?
Ja, das wäre natürlich für den Chef das absolut Beste, weil er damit gut dasteht und sagt, bei mir ist immer alles in Ordnung. Nein, insbesondere geht es an die Mitarbeiter, die ja letztendlich eine gewisse Bewertung und Wertung und Wertschätzung für ihren Betrieb auch abgeben mit diesen Fragebögen. Ich werte sie aus und so schaffen wir dann entsprechende Problemlösungen.
Die machen das dann anonym oder ja, steht dann auch?
Es ist anonym. Derzeit gewährleiste ich das. Ab Ende Januar habe ich noch eine Fortbildung als interne Auditorin für die Gefährdungsbeurteilung. Und da ist der Hintergrund auch, dass mit dem IFES zusammengearbeitet wird, mit dem Institut für empirische Sozialförderung an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und da werden dann die Fragebögen wissenschaftlich ausgewertet, vollkommen anonym. Auch da ist der Datenschutz gewährleistet. Und das finde ich dann auch eine sehr spannende Sache. Und mit diesen Ergebnissen vom IFES kann ich noch gezielter Maßnahmen in den Betrieben umsetzen.
Wenn jetzt ein Mitarbeiter jetzt schon sowas erkennt und jemanden so wie Sie kommt jetzt nicht in den Betrieb mit rein, was kann der denn an dieser Stelle jetzt machen?
Also sofern ein Betriebsrat und ein Arbeitsschutz halt vor im Betrieb ist, würde ich einem Mitarbeiter immer raten, sich dort erstmal an den Betriebsrat oder den Arbeitsschutz zu wenden. Ansonsten, gerade in kleineren Betrieben, ist es oft der Chef, die Chefin, erster Ansprechpartner. Und so kann ich einfach auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer raten, nehmt euren Mut zusammen, sagt eurem Vorgesetzten, hier ist was, hier ist es mir aufgefallen und wie können wir eine Lösung finden. Sicherlich ist es für beide Seiten nicht einfach. Der Mitarbeiter muss den Mut haben zu sagen, ja, ich möchte hier jetzt was verändert haben oder mir ist es aufgefallen. Und der Chef, die Chefin auch den Mut haben zu sehen, da ist was und ich möchte es einfach auch ändern.
Na, ich denke, letztendlich ist jeder Unternehmer immer daran interessiert, Tipps auch zu bekommen, was in seinem Unternehmen immer noch besser zu laufen ist oder was man da auch besser machen kann in dem Unternehmen. Da glaube ich nicht, dass da einer sagt, erstmal, nee, ich will das nicht. Klar gibt es noch diese alteingefahrenen Geschichten, das haben wir schon immer so gemacht.
Das gibt es.
Das gibt es, gar keine Frage. Aber ich denke, da sollten sich beide Seiten auch mal bewusst werden. Einmal der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, was da auch für ein Potenzial letztendlich mit drin steht. Und wenn man da eine offene Kommunikation auch haben kann im Betrieb, dass das offen ist und dass das auch angenommen wird. Das heißt ja nicht immer, dass immer alles geändert wird, aber dass es zumindest angenommen wird.
Genau.
Das ist ja mal der wichtige Punkt. Oh.
Genau, dieses Potenzial, was einfach auch in der Mitarbeiterkreativität steckt. Es ist ja nicht immer nur so, dass die Mitarbeiter dem Chef irgendwas Schlechtes wollen. Da sind wir natürlich auch wieder in der Kommunikation, Interpretation, aber das ist eine andere Geschichte. Sondern vielen Mitarbeitern ist es ja auch wichtig, dass sie damit ihren Arbeitsplatz sichern, zu sagen, Mensch, ich sehe etwas, das kann ich ändern. In großen Firmen ist es ja gang und gäbe, dass diese Verbesserungen von Mitarbeitern auch honoriert werden, auch monetär honoriert werden. Und diese Chance der Mitarbeiterkreativität, lassen sich leider noch viel zu viele Betriebe entgehen.
Was ist die Hauptursache davon, dass sie sich das entgehen lassen?
Das, was ich so festgestellt habe, das ist oft Angst der Chef und der Vorgesetzten, es könnte sich was ändern. Ich sehe das in den Betrieben zweigeteilt. Die eine Seite, jawohl, wir wollen was, ich erkenne es, die Kennzahlen, wir können was ändern und das ist unser kreatives Potenzial. Die anderen, die Alteingesessenen, oh, wenn der Mitarbeiter, ne, dann, ja, der soll da lieber, der kriegt seinen Lohn, da soll er lieber still sein. Aber auch das habe ich gemerkt in den letzten Jahren, es verändert sich einiges. Dadurch, dass gerade mit dem Arbeitsschutzgesetz oder Präventionsgesetz, dass mehr auch von den Sozialversicherungsträgern, den Betrieben gesagt wird, Mensch, auch wir unterstützen euch, da könnt ihr was machen. Also es wird sich in den nächsten Jahren ganz viel ändern und auch ganz viel in den Köpfen ändern.
Ja, ich glaube, das ist auch immer alles ein Prozess, der angeleitet werden muss, wenn man einfach mal 100 Jahre Industriegeschichte mal Revue passieren lässt. Sie haben es ja ganz am Anfang von der Sendung gesagt, das Thema Arbeitsschutz. Vor 50, 60 Jahren hat sich noch keiner so über das Thema Arbeitsschutz gekümmert gehabt, wie das heute war. Also wo Leute ohne Schutzmasken irgendwo lackiert haben oder an irgendwelchen Maschinen gearbeitet haben, wie viele Arbeitsunfälle es da in diesem Bereich früher gegeben hat. Ja. Und jetzt, glaube ich, die nächste Stufe ist einfach, ist im gesundheitlichen Bereich auch was zu machen dann.
Genau, genau. Allerdings sehe ich das dann natürlich auch wieder, diese vereinzelten Maßnahmen, wie zum Beispiel, wenn mir jetzt ein Chef sagt, ja, ich biete meinen Mitarbeitern die Rückenschule an. Ist zwar schön, ist eine ganz tolle Sache, unterstütze ich jederzeit, nützt in dem Fall aber relativ wenig, wenn diese Rückenproblematik wieder, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf psychosomatischer Ebene abläuft, wenn die Arbeitsorganisation nicht stimmt, wenn die das Qualitätsmanagement nicht stimmt, wenn das nur vereinzelte Maßnahmen sind. Denn mein Credo ist, oder ich arbeite danach, ich sehe den Menschen ganzheitlich und nicht nur als Mitarbeiter oder als Privatmensch, sondern es spielt so unheimlich viel dementsprechend halt auch zusammen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich also alles im Zusammenhang sehe und dadurch für einen Betrieb und für den Einzelnen die besten Maßnahmen ergreifen kann.
Ja, wir sind ja auch immer, weil Sie es gerade mit angesprochen haben, wir sind ja 24 Stunden Mensch und es kann ja sein, wenn zu Hause irgendwas gerade nicht passt, dass wir genau die Sache auch mit dem Betrieb mit reinnehmen. Mhm. Wenn es in der Familie Probleme gibt, wenn es in der Partnerschaft Probleme gibt, da wird ein Mitarbeiter nicht gerade so gut drauf sein und auch nicht die Leistung bringen und auch eine besondere Belastung nochmal haben, als wenn da Friede, Freude, Eierkuchen ist und der freut sich, nach Hause zu kommen. Ein riesengroßer Unterschied. Oder aber auch umgekehrt, wenn es im Betrieb nicht läuft, dass bestimmte Dinge mit nach Hause auch genommen werden.
Genau, genau. Wenn wir halt hier zum Beispiel auch gerade letztes Jahr, großer Betrieb hier in Kassel, wo Stellen abgebaut werden mussten. Ich habe einige Mitarbeiter aus dem Betrieb oder aus dem Unternehmen kennengelernt. Die waren Wochen und Monate lang nicht richtig arbeitsfähig, weil sie nicht wussten, kriegen sie morgen die Kündigung? Wie geht es weiter? Sollen sie sich jetzt woanders bewerben? Und das spielt natürlich, gerade wenn es im Unternehmen auch nicht gut geht, nochmals eine Rolle, weil dann letztendlich auch wiederum nicht die volle Arbeitskraft zur Verfügung steht. Und so sind wir wieder in einem gewissen Kreislauf.
Und gerade eine Situation, wo es aber gebraucht wird.
Ja. So sieht es aus. Ja. Gerade wo es für ein Unternehmen gebraucht wird, ne, volle Arbeitskraft, ist dann wieder, ne, der Kopf nicht ganz frei, sondern was passiert. Und das ändert sich. Und da ist ein ganz, ganz großer Ansatzpunkt, ja.
Ja, da haben Sie gerade auch dieses Thema mit angesprochen, wenn die Menschen nicht wissen, was kommt immer, ja. Und das ist ja auf der einen Seite, wenn man das von einer Seite her nicht weiß, nicht ahnen kann, was kommt, wenn man so in diesem Ungewissen ist. Oder aber auch, finde ich, manchmal die andere Seite, wenn man selbst vor einer Entscheidung steht, ja, mache ich jetzt links oder mache ich rechts, sage ich jetzt dem Betrieb, okay, ich schreibe jetzt die Kündigung, weil ich will einen anderen Betrieb, aber jetzt weiß ich nicht, ist es da so gut, jetzt muss ich da weiterfahren oder was es auch immer so für Standesgeschichten, die immer kommt. Und da wenden doch immer ganz, ganz viele Menschen, merke ich, in meinen Coachings sehr viel Zeit, vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Energie immer auf, bis eine Entscheidung getroffen ist. Und ich sage immer, wenn es mehr Energie kostet, eine Entscheidung zu treffen, als die dann umzusetzen, da stimmt irgendwas nicht.
Das stimmt, das sehe ich ganz genauso, Herr Rühl, sehe ich ganz genauso. Denn diese Lebensqualität, die dann letztendlich auch irgendwo verloren geht, sich mit Entscheidungen herumzuplagen, sag ich mal. Vielfach erlebe ich es halt auch, wir haben es verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören, zu sagen, was tut uns gut. Wir sind mit Apps, ich habe jetzt vor kurzem habe ich gelesen, es gibt eine App, die mir morgens früh erklärt, wie es mir geht, anhand meiner Stimme. So, und da habe ich mir gedacht, wow, ich weiß noch nicht einmal, wie es mir geht, wenn es mir nicht mein Smartphone erzählt. Das war für mich ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, da ist irgendwas läuft aus dem Ruder.
Ja, also gerade das, was Sie mit ansprechen, auch das Thema Handy, wie viel Zeit und Energie das ja auch kostet. Also nicht das Handy aufzuladen, aber die Energie zum Draufgucken. Es ist immer erstaunlich, wenn man schon durch die Stadt guckt. Also die Leute, die kriegen, glaube ich, schon Rückenprobleme oder Nackenprobleme, weil die ganze Zeit der Blick da drauf ist und kann ich jetzt irgendwo was verpassen oder ich muss wieder aktuell sein, wer hat gerade das wieder auf Facebook gepostet, muss ich da jetzt gleich einen Kommentar drunter schreiben oder in was für einer Welt man auf einmal ist und das, was gerade drumherum passiert, ist völlig weg. Ist das auch mit eine Ursache, das Thema Burnout?
Ja, weil viele Menschen einfach der Meinung sind, dass sie permanent erreichbar sein müssen, halt auch erreichbar sind und dieser ganze Druck, der von außen halt auch kommt, ich muss halt jetzt bei Facebook was posten oder ich muss bei WhatsApp irgendwas machen und ich muss dieses und ich muss gucken. Dieser innerliche Druck, dieses Ausbrennen irgendwann, ja, das sehe ich so, das hängt eine ganze Menge auch damit zusammen mit dieser permanenten Präsenz. Wenn da natürlich auch jetzt noch eine gewisse Belastung am Arbeitsplatz dazukommt und vielleicht noch eine familiäre Belastung. Irgendwann muss der Körper sagen, Auszeit, Schluss, Ruhe.
Das ist wie wenn irgendwann der Akku dann auch mal vom Handy alles, ja? Also genau. Muss man ja auch wieder mal aufladen. Ne? Und ja. Mittlerweile haben die Leute ja schon mobile Powerpacks mit dabei.
Genau.
Gibt es für uns Menschen hier noch nicht so ein mobiler Powerpack zu sagen, kurz an die Steckdose, kannst du da weitermachen.
Ja, aber ich glaube, wenn es das geben würde, viele würden das wahrscheinlich auch bevorzugen, weil sie dann vielleicht 24 Stunden permanent sich irgendwo aktiv sein könnten. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, der Körper hat es ja irgendwann über die letzten Jahrhunderttausende so eingerichtet, dass es Arbeitsphasen gibt. Und dass es auch Ruhephasen geben muss. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich habe vor kurzem mit einer jungen Dame gesprochen. Da ging es über Work-Life-Balance. Und die hat für sich beschlossen, Work-Life-Balance ist für sie der totale Stress. Aus dem Grunde, weil sie hat es genau geplant. Arbeitszeit war genau geplant auf dem Terminkalender. Entspannung war genau geplant auf dem Terminkalender. Familie war genau geplant auf dem Terminkalender. So. Und das hat sie total gestresst. Und da sind wir dann halt wieder Work-Life-Balance. Wenn ich das so planen muss, nützt das auch nicht sehr viel.
Ja, ich glaube, das ist der große Punkt. Ja, viele Sprüche, die es gibt, viele Tipps, die es mittlerweile gibt. Also wenn man zurzeit Facebook zum Beispiel aufmacht, dann wird man jeden Tag fast erschlagen von diesen vielen Tipps, die es da gibt. Und wenn man dann anfängt, das Ganze umsetzen zu wollen, das alles umzusetzen zu wollen, dann kommt das, was Sie ja gerade eben gesagt haben, dass man dann auf einmal von der Work-Life-Balance voll in Stress mit reinkommt. Genau. Da muss ich noch die Dinkelkörner einkaufen, da muss ich noch Quiona einweichen, da muss ich noch das machen und das machen, dass man zum Schluss dieses perfekte Leben ist, was die Frage ist immer noch, was, wie perfekt das dann ist.
Genau, und dann ist es wiederum, sind wir wieder in dem Bereich perfekt. Gibt es uns das von außen vor oder ist es das, was wir auch wirklich wollen? Auch da ist es, viele sind ja der Meinung, das, was die Menschen von außen wollen oder viele Menschen sind ja der Meinung, sie müssen eine Rolle spielen. So, und das stresst natürlich auch. Und wenn ich dieser Rolle nicht mehr gerecht werden kann, dann kann es halt einfach auch sein, dass es zum Burnout kommt oder dass der Körper sagt, okay, egal, wie auch immer, Auszeit.
Aber es ist sehr, sehr anstrengend, auch eine Rolle zu spielen. Ja. Also wenn man nicht in seinem eigenen Element mit drin ist, man sieht das ja auch bei Schauspielern, wenn da jemand eine Rolle spielen muss, was nicht sein Innerstes mit drin ist, wie viel Kraft denn das kostet, ein Schauspieler mit drin. Ich habe selbst auch mal eine Zeit lang im Laientheater gespielt und wenn ich eine Rolle hatte, die genau in mir mit drin war, dann hat mir das Energie gegeben. Und wenn ich eine Rolle gespielt habe, die jetzt nicht so hundertprozentig zu mir gepasst hat, dann musste ich mich sehr, sehr anstrengen, das zu machen. Es sei denn, die Schauspielerei macht einen wieder so ein bisschen mit Spaß, aber trotzdem ist das sehr, sehr anstrengend, wenn man jetzt zum Beispiel seine Stimme wesentlich schneller sprechen muss oder langsamer sprechen muss, als das, was aus seinem Herzen mit rauskommt. Und wenn man sich das wieder mal bewusst macht, wie vielen Rollen, das, was Sie gerade gesagt haben, wie viele Rollen man tagtäglich schlüpft oder sich schlüpfen lässt oder reinschieben lässt, was das auch für eine Energie kostet und was das letztendlich auch für eine Lebensqualität abgeht.
Genau, und wenn ich dann wieder den Bogen schlage, zum Beispiel zu Chefs oder Führungskräften, die der Meinung sind, sie müssten eine Rolle spielen, weil es die Gesellschaft oder weil sie es irgendwo gelesen haben oder weil die Uni ihnen das gesagt hat, dann sind auch diese Führungskräfte, die Chefs, nicht authentisch und können das also auch nicht ihren Mitarbeitern wieder weitergeben. Und dann ist auch wieder eine Diskrepanz von der vorgesetzten Ebene zu der Mitarbeiterebene. Also auch da sehe ich eine ganz, ganz große Rolle. Was spielen wir hier? Was sind wir als Mensch? Aber da geht es natürlich sehr philosophisch, Herr Rühl. Also der Zusammenhang zwischen dem Betrieb, zwischen der Arbeit, zwischen der Belastung und der Rolle, die wir spielen müssen, was wir der Meinung sind, ist gar nicht so weit hergeholt.
Ja, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren immer extremer geworden, ja. Also diesen noch mehr Perfektionismus, der vielleicht da auch das eine oder andere an Euros irgendwo kostet.
Genau, und Lebensqualität halt auch. Das ist es. Und nach meinem Burnout habe ich dann entschieden, ja, was will ich? Mehr Lebensqualität? Will ich mehr ich selbst sein? Und die Frage in diesem Prozess, wer bin ich überhaupt? Welche Rolle habe ich gespielt? War stellenweise sehr schmerzhaft, aber hat mich jetzt genau in dieser Sekunde dahin gebracht, dass ich hier sitze mit Ihnen.
Dass Sie hier sitzen und dass wir über dieses Thema sprechen können. Was ist denn der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist die Auswertung der Ergebnisse von den Fragebögen und die Umsetzung in den Betrieben. Und da kann es halt ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Also mein Bereich auch als Qualitätsmanagerin finde ich immer sehr spannend, der Bereich der Arbeitsorganisation, an dem man unheimlichen Ansatzpunkt auch hat und sehr viel auch ändern kann. Es fängt zum Beispiel damit an, einfach mal zu schauen, ob die Schreibtische so, wie sie stehen, richtig sind. Oder, na klar, auch das, was in dem Bereich ist, die Tische, die Schreibtischstühle. Oder verschiedene Sachen, muss der Drucker wirklich auf dem Schreibtisch stehen? Oder kann man nicht doch durch irgendwas, was man umstellt? Oder wie ist die interne Kommunikation? Also es sind unheimlich viele Möglichkeiten. Deshalb, also mir laufen jetzt gerade, Sie merken es wahrscheinlich so, mir laufen so viele Möglichkeiten durch den Kopf, die ich gerade gar nicht mal so kommunikativ rausbringen kann. Also es ist ein enorm weites Feld.
Eine Kollegin, weil Sie das gerade ansprechen, mit den Tischen vielleicht mal anders erstellen oder im Büro was anderes machen, die lässt immer, glaube monatlich immer ihr Büro nach Feng Shui einrichten. Ja. Also sag ich mal, dass da nach bestimmten Energien der Schreibtisch den einen Monat dasteht, den nächsten Monat wieder woanders da die Regale umgestellt werden und so weiter.
Ja, finde ich eine sehr interessante Sache. Also Feng Shui finde ich ganz toll, muss ich sagen. Persönliche gute Erfahrungen mitgehabt, dass es vielleicht in großen Betrieben dementsprechend nicht so umzusetzen ist, ist damit halt auch eine klare Sache, weil Feng Shui ist halt Energiefluss. Bloß es ist wirklich so, wenn der Schreibtisch mal an einer anderen Stelle steht, man hat einen anderen Blick auf vielleicht die Kollegen, auf das Fenster oder auf die Aktenschränke. Und schon ist der Kopf außerhalb der Routine, die einen täglich umfasst. Also so gesehen ist das Feng Shui oder das Umstellen eines Tisches durchaus eine relevante Methode, auch produktiver zu arbeiten.
Ja, ich glaube, da ist auch so dieses Gefühl vom Neuanfang da. Wir haben jetzt so wieder das neue Jahr und im alten Jahr soll man ja viele alte Sachen immer loslassen. Und ich bin immer damit beschäftigt, so im Dezember, so bis Weihnachten immer mal alles durchzugucken, aber mal komplett, also im Büro mal alles durchzugucken. Brauchst du das noch oder was kann jetzt da auch weg? Weil oftmals hat man ja so das Gefühl, naja, das könnte man nochmal gebrauchen, das muss man nochmal irgendwann mal lesen. Und einmal im Jahr kommt das wirklich alles weg. Da werden auch alle Bücher mal durchgeguckt und die nichts mehr sind, kommen dann auch weg oder werden irgendwo weit, weit nach hinten irgendwo gepackt. Die werden neu sortiert. Die Schränke werden mal durchgeguckt. Welche Klamotten zieht man denn wirklich an? Ja, da gibt es ja immer nur die 4, 5 Jeanshosen, die man letztendlich anzieht von diesem ganzen Stapel, was man da ist. Den Rest immer weg, um erstmal loszulassen, um erstmal wieder Platz zu schaffen für Neues. Und wenn man sich da auch nochmal umstellt, ja, dann regt das die Kreativität auf und schafft doch einfach mal Platz für Neues.
Ja, genau, das ist sehr sinnvoll, einmal im Jahr zu sagen, ich gucke mal durch. In Betrieben ist es ja so, einmal im Jahr, Jahresende, sollte die Inventur gemacht werden, also eine wirklich betriebswirtschaftliche Bestandsaufnahme, indem man einfach mal schauen kann, was habe ich noch, was habe ich eingekauft und sich auch als Betrieb am Jahresende bei der Inventur mal zu überlegen, was will ich nächstes Jahr für meinen Betrieb erreichen. Viele Betriebe haben ja Unternehmensleitbilder oder ich sag mal, auch gerade im Qualitätsmanagement sind zertifiziert, haben ihr Handbuch, was im Schrank wunderbar verstaubt und erst 4 Wochen bevor der Auditor kommt, mal rausgeholt wird, hektisch durchgeblättert wird. Ach, das müssten wir machen. Aber ein Leitbild, auch Unternehmen sollten mal den Mut haben, ihr Leitbild für das Unternehmen zu formulieren, was gar nicht so einfach ist. Aber auch für die Mitarbeiter unheimlicher toller Aspekt ist, weil auch die Mitarbeiter dann wissen, wo geht es mit unserem Betrieb hin, wo geht es mit unserem Unternehmen hin, was will die obere Führungsebene, wie können wir uns einbringen. Also auch da sind wir wieder in diesem wunderbaren Kreislauf. Irgendwo kann man immer ansetzen.
Das stimmt. Ich bin ja immer dafür, dass die Betriebe eine Vision haben sollten. Und wenn man in die Vergangenheit mit reinguckt oder auch noch Betriebe, die es natürlich ganz viel, die es heute noch gibt, denen es richtig gut geht, da ist immer ein Visionär drin und der eine Vision hat und die auch nach außen trägt, die aus seinem Herzen mit rauskommen. Und da sind auch viele gesund, da ist auch eine hohe emotionale Bindung in diesen Unternehmen drin und denen geht es natürlich auch finanziell gut. Werden die nach einer Zeit irgendwo hin verkauft und das ist sehr spannend, zu den DAX 30 Unternehmen, da eine Vision zu finden. Ich habe das mal versucht zu recherchieren. Das dauert ziemlich lange, bis man vom einen oder anderen Unternehmen, was in den DAX 30 ist, eine Vision findet. Oftmals steht das im letzten Punkt irgendwo in unserer Webseite oder so. Also wenn man viele Mitarbeiter fragt, ich bin auch auf vielen Schulungen unterwegs, sage ich, was ist euer Leitbild, was ist eure Vision in eurem Unternehmen? Wissen wir nicht.
Ja. Es ist auch so, viele DAX-Unternehmen oder halt auch viele große Aktiengesellschaften, denen geht es um die Aktionäre. Das Geld im Unternehmen bleibt, das Geld von außen kommt. Aber dieses Shareholder-Value, wie man es so nennt, sollte sich in dieses Stakeholder-Value ändern, also von dem Betrieb aus her. Und da sind wir wieder beim Mitarbeiterpotenzial und bei der Mitarbeiterkreativität. Und wie Sie auch schon sagen, die Visionen sind ganz wichtig, die Leitbilder sind auch wichtig, aber in vielen Fällen wissen die Mitarbeiter gar nicht, was sind die Leitbilder eines Unternehmens. Und ich finde das persönlich sehr schade, weil ja, da Potenzial verloren geht.
Genau, vor allem kann man gute Mitarbeiter bekommen. Da gibt es ja dieses prominente Beispiel, dass der Steve Jobs damals den John Scully geholt hat von Pepsi. Pepsi Marketing, leider damals war der John Scully gewesen. Und Pepsi ist ja in New York und Apple in Silicon Valley, also genau auf der anderen Seite von den USA. Und der Steve Jobs hat ihm sogar noch weniger Geld geboten gehabt. Und dann sagte der Scully zu ihm, ich bleib hier, ich helfe dir aber ab und zu mal, wenn ich denn so Zeit habe. Und der Steve Jobs ist nur weggegangen und sagt, du musst überlegen, ob du die nächsten Jahre für Zuckerwasser stehen willst oder ob du dabei sein willst, die Welt zu verändern. Und dann ist er gewechselt aufgrund dessen, dass er noch mal was ändern will. Also es spielt auch nicht immer Geld die große Rolle, sondern die Vision, beziehungsweise wie das auch dann im Unternehmen auch gelebt wird.
Genau, also das sehe ich auch. Das hat sich auch die letzten Jahre verändert, dass es Mitarbeitern, auch gerade Jüngeren, gar nicht mehr so wichtig ist, viel Geld zu verdienen, sondern ihnen sind diese weichen Faktoren, was man so sagt, wichtiger. Wie sind die Arbeitszeiten? Sind sie flexibler, wenn Familie da ist? Wie sind zum Beispiel die Betreuungszeiten für die Kinder? Kriege ich, sage ich mal, meine Rückenschule oder meinen Obstkorb entsprechend? Also das sind Faktoren, die werden auch in den nächsten Jahren immer wichtiger und das ist jetzt gerade auch dieser Veränderungsprozess im Arbeitsleben, diese New Work, wie man es dann halt auch so sagt, was sich im Moment auch stark verändert oder im Veränderungsprozess auch ist.
Was bekommt denn der Unternehmer für Unterstützung, vielleicht von außen, von Krankenkassen und so weiter? Und dann sagt, ich habe jetzt ein kleines Unternehmen und jetzt sollte ich noch 5 zusätzliche Listen führen, die Leute noch zur Rückenschule schicken und so weiter. Die sollen noch hier was arbeiten und wir sollen dann nicht uns mit so einem Krams mit aufhalten. Bekommt er irgendwie Unterstützung von außen?
Ja, also Unternehmer kann ich auch raten, sich an seine Hauptkrankenkasse zu wenden. Das Präventionsgesetz, was seit letztem Sommer auch auf dem Weg ist, hat die Krankenkassen auch nochmal dazu befähigt, stärker in die betriebliche Gesundheitsförderung auch reinzugehen. Da gibt es auch Berater oder so externe Berater wie ich, die in die Betriebe auch gehen und sagen, hier, da sind Ansatzpunkte, weil auch den Krankenkassen ist es natürlich gelegen, entsprechend, dass die Mitarbeiter gesund sind. Ich habe da mal Zahlen. Es ist so eine große Zahl. Also Arbeitsunfähigkeitstage im Jahr 2013, das waren 567.700.000 Arbeitsunfähigkeitstage. Das sind umgerechnet 1,6 Millionen ausgefallene Erwerbsjahre und hat einen volkswirtschaftlichen Schaden von 103 Milliarden Euro hervorgerufen. Der Berliner Flughafen hat jetzt ungefähr nur 4,5 Milliarden Euro gekostet. Und wenn man sich diese Summe letztendlich einfach mal überlegt, wie enorm die ist und was das wirklich für einen Schaden für die Volkswirtschaft, für alle bringt, sollte es an jedem gelegen sein, dieses zu reduzieren. Und halt auch gerade die Betriebe können da was tun und Stellen von außerhalb in Anspruch nehmen, Sozialversicherungsträger,
Also
die
wenn,
Kammern, genau.
also wenn wir ein Jahr lang gesund wären hier in Deutschland, hätten wir Griechenland gerettet.
Ja, Herr Röhl, ja, wenn man das so sieht, genau.
Vom Geld her,
Genau,
dann
genau.
wäre das Thema schon durch.
Genau, also wenn man, also es sind wirklich, wie gesagt, es sind enorme Zahlen und wenn ich auch Vorträge halte, ich recherchiere immer die neuen Zahlen und diese sind hier vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und ich finde es immer wieder ja, erschreckend.
Ich glaube, es ist wichtig, einmal das Gefühl für die Arbeitnehmer, ja, die da sind, sagen einmal, es ist ja, glaube ich, immer, ich habe noch keine Krankheit gefunden, wo ich gesagt habe, super, die nehme ich, die ist gut.
Ich auch noch
Ja.
nicht.
Egal, ob es Zahnschmerzen oder sonst was irgendwo ist, das ist die eine Seite. Und ich glaube auch, die Unternehmer, wenn die sich einfach mal bewusst werden, vielleicht hier jetzt auch zum Jahresanfang einfach mal zu gucken in den Zahlen. Was heißt das in meinem Betrieb dafür? Wie viel Geld habe ich denn vielleicht das Jahr über rausgeschmissen, was ich jetzt nicht rausschmissen hätte müssen, ja, aufgrund dessen, dass vielleicht manches kann man immer nicht verhindern. Also 100% gesund werden wir wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Aber wenn man das vielleicht allein mal so 20% reduzieren könnte, ist schon ganz, ganz viel gemacht. Und wenn die Leute das dann festgestellt haben, wie können die denn mit ihnen in Verbindung treten?
Die Unternehmen können mit mir in Verbindung treten über meine Website www.stellt-sich-coaching.de. Dort stehen meine relevanten Daten und ich bin auch entsprechend da, ja, erreichbar, telefonisch und auch eine E-Mail schreiben, das ist machbar.
Also stellt sich minus.
www.stellt-sich-coaching.de.
Wer jetzt keinen Zettel oder Stift dabei hatte, kann das gerne nochmal bei mir auf der Homepage mit nachlesen, www.gewohnheitsdesigner.de. Da wird es auch einen Podcast geben über die Sendung und da gibt es dann auch einen Link zu der Ellen Stell sich, um da drauf zu kommen. Oder auch bei Facebook gibt es auch nochmal einen Hinweis darauf, wenn er da auch Gewohnheitsdesigner mit eingibt. Ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt und festgestellt, die Stunde ist vergangen wie im Flug.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen die Sendung zu machen. das Thema Gesundheitscoaching, das Gesundheitsmanagement in Betrieben, was da alles möglich ist. Was sind denn Ihre abschließenden Worte an die Hörer?
Meine abschließenden Worte an die Hörer sind: Habt den Mut zur Veränderung, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen.
Ja, vielen Dank für die abschließenden Worte auch nochmal. Ich wünsche Ihnen alle am Radio jetzt eine gute Nacht. Und wer sich die Sendung jetzt am Freitag anhören soll, weil da ist nochmal die Wiederholung von 15 bis 16 Uhr, wünsche ein schönes Wochenende. Vor allen Dingen viel Power, viel Inspiration und immer geniale Gewohnheiten, bis es zum nächsten Mal wieder heißt:
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.